Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Der findet diese Zeilen dann dort wieder. Man kann übrigens noch viel ältere Zeugnisse finden, dass es Motivationsprobleme gibt. Die ältesten mir bekannten stammen so aus der Zeit etwa 5000 vor Christus und waren eben in Hieroglyphenform auf Stein gemeißelt, wo sich Erwachsene darüber beklagt haben, dass die Jugendlichen keinen Bock hätten. Ich möchte Ihnen ein Beispiel präsentieren aus einer familiären Diskussion. Vielleicht haben Sie sowas Ähnliches zu Hause ja auch schon mal erlebt. Ein Vater, politisch links orientiert, erlebte einmal mit seinem halbwüchsigen Sohn Folgendes. Die Familie saß beim Abendessen zusammen und diskutierte über Politik. Der Sohn vertrat dabei Thesen der CDU, die er noch nie zuvor getan hatte. Der Vater war entsetzt. Was hatte er in der Erziehung bloß falsch gemacht? Doch ein paar Tage später erfuhr er, dass das Verhalten seines Sohnes nichts anderes gewesen war als Arbeit an seiner Identität. Er bekam nämlich zufällig mit, wie der Junge mit Freunden tierte und dabei des Vaters linke Thesen verteidigte. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gemerkt, dass Kinder vor allem in der Jugend einfach ausprobieren und dann entsprechend Thesen vertreten, die sie gar einfach, um zu testen, welche Haltung kommt denn am besten an. So sucht man sich seine Identität zusammen im Jugendalter. Nichts von Schülerinnen und Schülern mit geringer oder gar fehlender Motivation, weder in Kulturpessimismus verfallen, noch in Zukunftsängste. Was soll nur aus dir werden? Auf diese Sorgefrage gibt es nur eine Antwort. Ein Erwachsener, so wie du einer geworden. Und so sollten wir eher Konfuzius folgen, der vor rund 2500 mahnte, achte die Jugend, du weißt nicht, wie sie sich entwickelt. Mehr ist überwiegend das Resultat unserer und ermutigenden Haltung gegenüber den Kindern und Jugendlichen. Rezepte, Tipps und Tricks sind deshalb nur im Rahmen dieser Haltung sinnvoll. Und das Buch gibt Anregungen für beides. Was ist denn eigentlich Motivation? Ich will Ihnen noch mal ein Beispiel vorlesen. Daniel, komm jetzt, wir müssen die Hausaufgaben machen. Fast täglich ruft Frau M. so nach ihrem Sohn. Nach dem Mittagessen ihm eine längere Pause zum Verdauen, Ausruhen und Spielen. Aber gegen 3, so findet sie, sollte der Junge seine Hausaufgaben machen. Da ist jetzt im zweiten Schuljahr. In einer halben Stunde wäre alles zu schaffen, wenn er so trödeln würde. Daniel, Frau M. ruft energisch. Wenn wir jetzt nicht anfangen, kommst du nicht mehr zum Spielen. Du wolltest dich mit Freunden treffen, oder nicht? Mürrisch trottet das Kind herbei. Losigkeit schaut ihm aus allen Knopflöchern. Wir auch nach dem Spiel noch Hausis machen, versucht Daniel zaghaft seine Mutter zu zwingen, wohlwissend, was die antworten wird. Nichts da, sagt Frau M. entschieden. Danach bist du müde und unkonzentriert, da geht bei dir gar nichts mehr. Komm schon, wenn du jetzt voranmachst, bist du in einer halben Stunde fertig. Das ist ein frommer Wunsch. Und eigentlich weiß Frau M. das auch aus Erfahrung. Daniels Trödeln und Mutters Ziehen und Zerren führen regelmäßig all der Tränen. Am Ende sind 2 bis 3 Stunden vergangen und das Ergebnis im Heft sieht so traurig aus, wie die Stimmung der beiden ist. Kennen Sie solche Situationen von zu Hause auch? Wenn Sie mit Ihren Kindern zusammen sich an die Hausaufgaben setzen. Am besten haben es ja die Eltern, die sich den Kindern an die Hausaufgaben setzen und die das alles alleine machen lassen. Es gibt solche Kinder. Ungefähr 10% aller Schulkinder machen ihre Hausaufgaben, ohne dass Eltern daneben sitzen. Nur 10%. Es gibt in der Psychologie ein Modell, das uns deutlich machen kann, wie sich die Motivation von Menschen unterscheidet. Und in diesem Modell teilt Bühler gewissermaßen in zwei Gruppen ein. Die eine Gruppe, das ist die, Furcht vor Misserfolg hat. FM, Furcht vor Misserfolg. Man sagt auch, sie sind misserfolgsängstlich. Sie können sich ein Kind, das misserfolgsängstlich ist, das wird sich auch nicht trauen, denn es könnte ja falsch werden. Und dann hat es genau die Probleme, die es vermeiden möchte. Kinder, die erst auf den Drücker für die nächste Klassenarbeit lernen oder vielleicht das auch ganz sind in der Regel solche Kinder, die Angst vor dem Misserfolg haben. Und auf der Seite haben wir die HE-Kinder, Hoffnung auf Erfolg, Zuversicht. Und diese Zuversichtlichen, die sehen sich gerne an, weil sie nämlich wissen, wenn ich mir Mühe gebe, dann auch. Und ein Kind, das mit dieser Motivationshaltung für die Schule arbeitet, das hat nie ein Problem mit der Motivation, sich dran und macht seine Sachen und wird auch zügig fertig. In der Regel nutzen diese Kinder sogar den Zeitbedarf, den sie haben. Sie denken, sie werden viel schneller, sie werden viel länger brauchen, als sie tatsächlich brauchen. Sie sind viel zügiger arbeiten als die meisten anderen. Aber die Kinder, die Furcht vor dem Misserfolg haben, die denken immer, sie brauchen viele, viele Stunden, schätzen da noch wesentlich höher, als sie tatsächlich brauchen. Ich will Ihnen noch ein bisschen was über die Rolle des Selbstwertgefühls sagen, denn es gibt verschiedene Faktoren, die für die Motivation, also für die Lust am Lernen, maßgeblich sind. Und ein ganz wesentlicher Faktor ist das Selbstwertgefühl, also das Zutrauen, das ein Kind in sich selbst und in die Qualität seiner Arbeit hat. Selbstwertgefühl entsteht durch Erfahrungen von Selbstständigkeit, durch körperliche Aktivität, also Gesundheit und Konstitution. Und es wird durch der Bezugspersonen gestärkt oder gehemmt. Diese Basis traut man sich auch nichts zu. Dann fällt beispielsweise Entwicklung von Selbstständigkeit, Interessen und Konzentration häufig schwer. Ergänzend zum Selbstwertgefühl wäre auch die Frustrationstoleranz wichtig. Also es auszuhalten, wenn man etwas nicht auf Anhieb kann. Und Frustrationstoleranz und Selbstwertgefühl hängen sehr eng miteinander zusammen. Ein Kind, das bei jeder kleinen Schwierigkeit seine Anstrengungen einstellt und sein Mäppchen wütend in die Ecke wirft, kein positives Selbstwertkonzept. Es traut sich daher leicht eher wenig zu und verhält sich misserfolgsängstlich. Auch dazu noch ein praktisches Beispiel aus der Zeit vor. Auf dem Spielplatz kann man immer wieder Kinder beobachten. Und ein dreijähriger Junge, der auf ein Klettergerüst klettern will. Die Sprossen davon sind allerdings viel zu weit auseinander. Der Dreijährige kommt da nicht hoch. Aber der Kleine zeigte so unmissverständlich, hinaufzuwollen, dass er ihn schließlich schnappte und in die obersten Sprossen hängte. Dort klatschte er fest und strahlte, während seine Mama in die Hände klatschte und rief: "Schön, du schon klettern kannst." Solche Episoden kann man fast täglich auf Spielplätzen beobachten. Aber was hat die Mama damit gemacht? Sie hat verhindert, dass der Kleine eine Frustration erleben durfte. In dem Fall muss man sagen durfte, denn er hätte es gelernt. Wenn er nicht hochklettern hätte können und die Mama hätte ihm gesagt: "Tja, ist halt noch zu groß für dich, zu hoch, zu weit auseinander, das schaffst du, musst halt noch ein halbes Jahr wachsen. Dann wird es vielleicht klappen." Dann hätte er möglicherweise geweint, irgendeinen Terror gemacht, dem die Mama Angst hatte. Aber was macht man in so einer Situation? Man schnappt das Kind am besten in den nächsten Sandkasten und wartet 2 Minuten. Dann hat es zu arbeiten und ist vorbei mit seinem mit seinem Frust. Wie kann man die Leistungsmotivation stärken und entwickeln? Selbst wenn Leistungsmotivation durch Prägungsvorgänge in der frühen Kindheit relativ stabil ist und Sie selbst, wenn Sie hier die Liste mit Gründen für Null Bock in diesem Buch angeschaut hätten, einige zutreffende gefunden sollten, so ist dieses Persönlichkeitsmerkmal doch nicht unveränderlich. Es gibt Hoffnung. Es gibt immer und in jedem Alter die berechtigten Verbesserungen, wenn Schülerinnen oder Schüler null Bock auf Schule haben und Lernpflichten haben. Aber weder treten Verbesserungen von ein, denn Leistungsmotivationsstörungen geben sich nicht einfach so, noch kann allein guter Unterricht ohne die aktive Mitarbeit der Eltern Motivationsdefizite ausgleichen. Manchmal allerdings bewirken Zufälle eine Motivationssteigerung, doch verlassen kann man sich darauf nicht. Schließlich bedeuten sie gelegentlich auch eine Beeinträchtigung, wie in folgendem Fall. Lisa hat bislang in Mathematik ordentliche Leistungen erbracht. Ihr neuer Lehrer in Klasse 7 ist davon überzeugt, dass Mädchen in Mathe nicht gut sein können. Entsprechend entmutigend äußert er sich bei mündlichen Beiträgen oder Bemühungen an der Tafel, die nicht auf Anhieb perfekt sind. Seither fühlt sich Lisa fremd, sagt sie. Sie arbeitet kaum noch in Mathe mit, strengt sich bei den Hausaufgaben nicht an und kann sich kaum dazu überwinden, für eine Klassenarbeit zu lernen. Manchmal sind Lehrer tatsächlich Schicksalsfaktoren für Kinder. Aber es kann auch anders sein. Bei Nick war es umgekehrt. Ihr Französischlehrer in Klasse 9 sagte, du wirst das Abi in Französisch niemals schaffen. Daraufhin entwickelte sie eine Trotzreaktion, wechselte die Schule und schaffte das Abitur, mit Französisch zu bleiben. Timo war in den ersten beiden Grundschulen immer gerne in die Schule gegangen. Die Lehrerin hatte mit seiner lebhaften und chaotischen Art gut umgehen können, obwohl er als ADHS-Kind anhand ist. Doch die neue Lehrerin im dritten Schuljahr mahnt, tadelt, straft ihn ständig, weil er häufig ihre Regeln verletzt. Nun möchte er am liebsten nicht mehr in die Schule gehen. Und noch ein Beispiel. Julia ist überzeugt, dass ihr Geschichte nicht liegt. Als sie dieses Fach hat, kämpft sie ständig gegen die 5, meistens mit Erfolg. Sie kann sich die Jahreszahlen, Orte und Ereignisse einfach nicht, die zu pauken sind. Doch in Klasse 9 ändert sich das ganz, weil ihre neue Geschichtslehrerin sie zu begeistern versteht. Seit einem Projekt Modenschau im Mittelalter ist sie in Kürze zu einer richtigen Expertin für diese Epoche geworden. Solche Beispiele lassen sich beliebig ergänzen. Sie zeigen, dass Einflüsse in jedem Alter höchst wichtig für die Motivationsausprägung sind. Freundlich annehmende Lehrkräfte, die an den Stärken Kinder ansetzen und auf der Basis einer vertrauensvollen Beziehung behutsachlich konstruktiv kritisieren, können das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und damit die Erfolgszuversicht erheblich stärken. Aber auch ganze Sympathien oder Antipathien beeinflussen die Motivation. Das für ein Fach kann geweckt werden, wenn ein besonders sympathischer Lehrer den Unterricht. Verliebtheit in einen Mitschüler kann zu Begeisterung für ein Interessensgebiet führen. Der Urlaub in England motiviert eher zum Lernen, wenn man dort Menschen kennenlernt, mit denen man in Kontakt bleiben möchte. Die Bedeutsamkeit von Sympathie in zwischenmenschlichen Beziehungen für die Motivation kann jeder Berufstätige nachvollziehen. Ein netter Chef und ein Betriebsklima wirken sich immer positiv auf die eigene Anstrengung aus. Ja, ich weiß, wenn Sie so zuhören, wie es Ihnen dabei geht, kommen Ihnen Erinnerungen an die Schule? Sind Sie zum Teil vielleicht selber Lehrkraft? Gibt es hier Lehrkräfte? Ich freue mich, dass Sie dabei sitzen und zuhören, obwohl es ja eigentlich ein Buch für die Eltern von Schulkindern ist. Aber es ist auch ein Kapitel für Lehrer mit drin, die ich auch daraus noch etwas vortragen. Jetzt möchte ich Ihnen etwas zur Bedeutung von emotional positiver Lesung Ihnen vorlesen. Kennen Sie die Situation auch, dass Sie Ihrem Kind über die Schulter gucken bei den Hausaufgaben? Sie sehen, es macht etwas falsch. Wie ist dann Ihre Reaktion? Machen Sie nur ein oder räuspern Sie sich nicht nur, sondern sagen, pass doch auf, schon wieder ein Fehler. Oder sagen Sie, kannst du nicht ein bisschen sorgfältiger schreiben? Oder wenn Sie Vokabeln abhören und Ihr Kind ist nicht perfekt, dann auch manchmal, warum soll ich dich eigentlich Vokabeln abhören, wenn du sie eh noch nicht kannst? Immer wieder rutschen einem solche Sätze heraus, auch wenn man eigentlich sein Kind gar nicht unbedingt kritisieren will. Aber wenn man Kinder fragt, was sagen deine Eltern, deine Mutter, dein Vater, wer nach den Hausaufgaben schaut, was sagen die zu deinen Ergebnissen? Wirst du eher gelobt oder eher kritisiert? Sie können sich vorstellen, dass Kritik viel häufiger vorkommt. Ich möchte Sie mit einem kleinen Rätsel konfrontieren. Da müssen Sie jetzt alles nicht auf Projektionsfolie haben, müssen Sie sich vorstellen. Es besteht aus Buchstaben. Die Buchstaben lauten F wie Friedrich, E, E, L wie Ludwig, R wie Richard, H wie Hans. Also F, E, E, R, H. Was für ein Wort ergibt das? Die einen sagen Fehler und ein anderer sagte Helfer. Und stimmt. Und das finde ich so faszinierend an diesem kleinen Buchstaben. Tatsächlich bestehen die beiden Worte Fehler und Helfer aus gleichen Buchstaben. Und eigentlich kann das doch wohl kein sein. Zumindest in der deutschen Sprache nicht. Und deswegen wir uns immer angewöhnen, wenn wir bei den Hausaufgaben unserer Kinder entdecken, uns zu freuen, weil an den Fehlern kann man was lernen. Es sind Helfer im Lernprozess. Erfahrung ist der beste Lehrmeister, Volksmund. Allerdings müssen es eigene Erfahrungen sein. Aus Schaden wird man klug, noch so eine Volksweisheit, die einen wahren Kern aufbaut. Darum sollten wir Fehler als willkommenen Anlass für Lernerfahrungen anbieten. Betonen Sie also das Richtige, das Positive, wenn Sie Ihrem Kind und seinen Hausaufgaben oder Übungen zuwenden. In 10 Aufgaben sind schon 8 richtig. Klingt viel ermutigend. Mein Gott, schon wieder 2 Fehler. Kannst du denn nicht besassen? Emotional positive Zuwendung braucht Ihr Kind, außer wenn es einen schulischen Misserfolg erlitten hat. Viel zu viele Kinder haben Angst davor, sie eine schlechte Note präsentieren zu müssen. Meistens fürchten sie nicht einmal Strafe. Die Enttäuschung im Gesicht der Eltern ist schlimm genug. Allerdings hilft es nichts, seine Enttäuschung zu überspielen. Das würde Ihr Kind sicher merken. Nein, authentisch dürfen Sie ruhig sein. Sie könnten beispielsweise sagen, da bin ich aber enttäuscht. Aber dir geht's sicher genauso. Du hast auf eine bessere Note gestimmt. Sätze wie, eine 5 kann ganz schön weh. Oder, das war bestimmt ein Schlag für dich. Drücken Ihr Mitgefühl. Während Mitleid nicht hilfreich ist. Die Solidarität ermöglicht es Ihrem Kind am besten, seine Emotionen nach Wille zu überwinden und nach Gründen für den Misserfolg zu suchen. Kind keine Vorwürfe fürchten, fällt es ihm viel leichter, die eigene Verantwortung für seinen Misserfolg oder im positiven Fall für seinen Erfolg zu übernehmen. Ich weiß, dass ich nicht genug gelernt habe, aber wenn ich mich beim nächsten Mal wieder ab, das auch mit der Note. Das wäre Ausdruck eines funktionierenden Leistungsmotivs. Die Zeit viel schneller voran als gedacht und ich muss schauen, dass ich im Rahmen bleibe und möchte Ihnen ganz gerne noch ein paar Tipps für Lehrer vorstellen. Die man als Lehrer Federmap zu sagen verwenden könnte. Also wenn Sie das Buch haben, könnten Sie sich diese Tipps auch ins Mäppchen legen, damit Sie sie immer auch in der Unterrichtsstunde zur Hand haben. 10 Tipps. Erstens, ich will meine Schüler loben, oft es sinnvoll möglich ist. Ich will sie beim Richtigen erwischen und ihre Fehler als Chancen für das Weiterlernen nutzen. Zweitens, muss ich eine Schülerleistung kritisieren, will ich es sachlich stets benennen, welche Handlung zu einer Verbesserung führen könnte. Drittens, Leistungsbewertungen will ich nicht nur in der Gruppe vornehmen, wie bei Noten, sondern immer auch die individuelle Leistungsentwicklung aufzeigen. Jetzt hast du richtig gemacht, was du vorher noch nicht konntest. Leistungsbewertungen gestalte ich transparent und nachvollziehbar. Die Kriterien gebe ich vorher bekannt. Ich will darüber hinaus eine feste Zuordnungstabelle einführen, die immer gilt. Prozentquoten richtiger Lösungen bzw. möglicher Punkte gibt es eine bestimmte Note. Dann wären Noten für Kinder berechenbarer und nicht so willkürlich. Ich habe das zu meiner Lehrerzeit erlebt, dass wir oftmals Noten verändert haben, bevor wir die Klassenarbeit zurückgegeben haben, weil sonst zu schlecht geworden wäre. Und das letztlich selbst. Fünftens, Schüler sollten immer die Möglichkeit haben, auch auf andere Weise bewertbare Leistung zu zeigen, mit Portfolios, Daten, Vorführungen, Hausarbeiten, Computerrecherchen und so weiter. Sechstens, weil es einen engen Zusammenhang zwischen dem Wohlbefinden der Schüler und ihren gibt, will ich das Klassenklima positiv gestalten. Soziales und außerunterrichtliche Aktivitäten tragen ebenso dazu bei wie Humor. Siebtens, ich will es nicht einfach hinnehmen, wenn ein Schüler nicht oder gar lustlos erscheint. Auch wenn ich kein Therapeut sein kann, möchte ich in persönlichen Gesprächen versuchen, Misserfolgsängstlichkeit ab- und Erfolgs aufzubauen. Achtens, ich will dafür sorgen, dass die Kids über die lang-, mittel- und kurzfristigen Ziele des Unterrichts informiert ist. Dazu gehört, dass ich bei Stundenbeginn mitteile, was für heute an Stoff und Arbeit vorgesehen ist. Neuntens, ich möchte versuchen, meinen Unterricht konkret, anschaulich und interessant wie möglich zu gestalten. Ich weiß, je offener ein Unterrichtskonzept, je mehr Eigenaktivität möglich ist und je vieler die lernmethodischen Möglichkeiten für die Schüler sind, desto motivierter sie arbeiten. Und letztens, ich weiß, dass meine eigene Motivation Vorbildfunktion für die Schüler hat. Darum will ich mich um Pünktlichkeit und meiner Versprechen, sorgfältige Unterrichtsvorbereitung sowie Gesprächsbereitschaft bemühen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Eins, ja, geht schon. Ja, dann herzlich willkommen von der Schule zurück in den Kindergarten. Es geht darum, wie im Kindergarten in der heutigen Zeit mit Eltern kommunizieren ist. Und es hat sich ja eine Menge im Kindergarten verändert. Es gibt ja zwar den Kindergarten, so wie Sie ihn alle kennen, aber die Medien haben doch etliche Kommunikationswege im Kindergarten so beeinflusst, dass sich die Erzieherinnen und die Leitungen vor allen Dingen darauf einstellen müssen. Das war mein Telefon, als ich 4 war. Die Kinder von heute verfügen schon früh im Alter über mindestens ein iPod oder ein Smartphone. Es ist natürlich unterschiedlich, aber es bedeutet ja auch, dass die Art und Weise zu kommunizieren schon für eine andere ist. Vorlesen sieht heute so aus. Und das ist das Bild unserer digitalen Welt, wenn man es einmal in Teile teilt. Und hier sehen Sie im Grunde 4 wichtige Bereiche, die die digitale Revolution mit sich gebracht hat. Das erste, das unterste, ist alles, was mit Technik zu tun hat. Tablets, Smartphones und so weiter. Und dann haben Sie aber die Dekonstruktionstechnologien, also das selber etwas programmieren, das mit Arduino, Scratch, Raspberry Pi und solchen Dingen und auch das Ganze des Programmierens. Dann gibt es das Thema der Konstruktion, also Dinge mit Hilfe digitaler Medien zu produzieren. Das Thema sind Fab Labs, das Thema sind 3D-Drucker und solche Dinge. Und im letzten Feld haben wir das ganze Thema der Informationskompetenz, nämlich der Analyse und der Veränderung unserer Datenwelt, also Dammelungen, Daten zur Verfügungstellungen und so weiter.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.